Uns heute die Verse 7 bis 11 aus dem vierten Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Der Apostel Paulus schrieb: Aber der ungeistlichen Altweiberfabeln entschlage dich, übe dich selbst aber in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig nütz, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Denn dahin arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott gehofft haben. Welcher ist der Heiland aller Menschen, sonderlich der Gläubigen? Solches gebiete und lehre. Wir sind ja dankbar, dass wir immer wieder diese Missionsberichte hören, denn daraus geht ja hervor, dass Gemeinde Jesu, wo auch immer sie sich befindet, in der Welt einen Auftrag hat. Dass sie nicht sich selbst leben soll, sondern durch den Heiligen Geist bestimmt die Missionsaufgabe an dem Nächsten wahrnimmt. So haben wir uns gerade gefreut über die wunderbaren Missionsaufgaben in Argentinien, auch unter den Indianerkindern, denen das Evangelium gesagt worden ist. Dieser Brief an Timotheus steht ja unter dem Zeichen der Gemeindeordnung. Wir brauchen Gesellschaftsordnungen. Wir müssen Ampeln auf der Straße haben, damit es kein Chaos gibt. Wir haben auch hier gewisse äußere Ordnungen, die eingehalten werden müssen. Wir haben einen Versammlungssaal, der bestimmte Kriterien aufweist, die es zu beachten gilt. Es gibt Ordnungen im äußeren Sinne, Ablauf, um hier in der Welt leben zu können. Aber es gibt auch besondere Ordnungen, um dem Auftrag Jesu leben zu können. Deswegen die Neugründung der Gemeinden, die unter anderem auch Timotheus anbefohlen war, brauchten Hinweise, wie Gemeinde wirklich im Auftrag Gottes leben kann. Nicht im menschlichen Auftrag, sondern im göttlichen. Denn der Mensch sucht nicht das Beste für den Nächsten. Es ist ihm unmöglich, das Beste zu suchen. Selbst wenn er es unternimmt, das Beste zu suchen, dann sucht er es meistens erst für sich, aber nicht für den Nächsten. Und damit aber doch das Beste für den Nächsten gesucht werden kann, braucht es eine göttliche Anweisung. Braucht es göttliche Impulse und göttliche Kraft, um das in uns Widersprüchliche tun zu können. Von uns Gläubige wegzusehen und hin zu dem zu sehen, den Jesus anschaut. Das kann man leicht mit einem Satz jetzt formulieren. Aber wer das mal in seinem eigenen Leben ausprobiert, der wird merken, wie schwer das ist, von sich wegzuschauen und nur auf den anderen und nur das Nächste des anderen zu suchen. Das ist eins der schwierigsten Prozesse im Leben eines Menschen. Und er bringt es von selber nie fertig. Nicht ein einziger Mensch kann das aus sich tun. Es kann nur durch die Loslösung in Jesus Christus geschehen, dass wir gebunden sind an ihn und er uns bewegt. Und das wollte der Apostel Paulus Timotheus auch deutlich machen, dass die Gottseligkeit, das Gebundensein in Jesus Christus, der Weg ist, der zu einem echten missionarischen Handeln durch die Führung Gottes bringt. Israel feiert ja heute ein Neujahrsfest. Sie beginnen ja ein neues Jahr. Rosh Hashanah ist heute. Und soweit ich jetzt im Kopf habe, 5769 nach der Erschaffung der Erde lautet dieses Jahr. Und in einem neuen steckt immer eine Hoffnung. Hoffnung für Frieden. Hoffnung, dass sie es besser machen als im Alten, Hoffnung, dass sie eine Regierung kriegen, die zusammenhält, dass die Parteien nicht so zersplittert sind, so wie wir es jetzt gerade in der bayerischen Wahl ja auch erlebt haben, wie alles so auseinanderdriftet, nicht, und man sich jetzt kaum wieder zusammenfinden kann. Hoffnungen begleiten ein Neues. Und es gibt ja auch dann die 10 Bußtage, die eingeleitet werden, hin zum Versöhnungstag hin. Aber Hoffnungen, auch in Israel, gehen nur in Erfüllung, wenn sie auf dem richtigen Grund gebaut sind. Wenn sie auf den Gott Israels gegründet sind und darin gegründet sind, dann gehen Hoffnungen zum Frieden hin auch in Erfüllung. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu. Es ist nicht nur eine Zusammenfügung von Menschen, die sagen, dass sie an Jesus glauben, sondern es muss eine Zusammenfügung sein von denen, die Gott begabt hat durch seinen Geist, um sie gemeinsam an seinem Werk leiten zu können. Der ungeistlichen Altweiberfabeln entschlage dich, Timotheus, hör dort nicht hin, sondern bleibe in der Seligkeit bei Gott, in der Gottseligkeit, denn sein Wort ist wert zu beachten. Um andere im Glauben und in der Nachfolge Jesu zu unterrichten, ist es nötig, und das musste sich nicht nur Timotheus sagen lassen, sondern er sollte es ja zugleich auch den Bischöfen und den Ältesten in den neuen Gemeinden sagen, ist es nötig, selber in Jesus Christus gebunden zu sein und zu bleiben. Wer in der Gemeinde Jesu jemand unterrichten will, muss unterrichtet worden sein. Er muss etwas empfangen haben, was er weitergibt. Wer nichts empfangen hat, kann nichts weitergeben. Er gibt nur höchstens seine Meinung weiter. Das kann er. Er kann seine menschliche Meinung weitergeben. Aber er kann nicht weitergeben, was Gott geben will. Wir leben in einer Zeit, wo viele religiöse Meinungen aufgerichtet werden, aber wo wenig von dem weitergegeben wird, was Gott sagt, was Gott will, welchen Maßstab er gesetzt hat. Menschen setzen immer wieder neue Maßstäbe auf. Also, Timotheus, denke daran bei der Gemeindegründung, dass wer andere unterrichten will, muss selbst in Jesus gebunden sein und bleiben und stets unterrichtet werden. Das heißt, im Zustand der Gottseligkeit leben, diese ist zu allen Dingen Nütze, zu allen Dingen, an jedem Platz der Gemeinde Jesu. Zusatzlehren zur geoffenbarten Gemeinschaft mit Jesus im Heiligen Geist sind immer Abwegigkeitslehren. Diese führen nicht tiefer in die Glaubensgeheimnisse ein, sondern entfernen von diesen. Hier wird was von Altweiberfabeln gesagt. Ich erkläre das gleich, was damit gemeint ist. Es geht darum, tiefer in das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott geführt zu werden. Es geht nicht darum, über Gott zu reden. Über Gott können viele reden. Aber es geht darum, dass man in Gott ist und direkt aus ihm schöpfen kann. Diener Gottes und die dienende Gemeinde sollen sich dem Glauben des Sohnes Gottes unterstellen und darin bewegen. Paulus schrieb es an die Galater im 3. Kapitel, Vers 20. Und er sagt dann, was ich lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes? Nein, so steht es in dem Grundtext nicht. Steht dort, ich lebe es im Glauben des Sohnes Gottes. Das, was er glaubt, in sein Glauben bin ich mit hineingenommen, verstehen wir? Der bloße Glaube an Jesus Christus macht noch keinen geistlichen Menschen. Denn viele glauben, auch die Dämonen glauben, steht geschrieben im Jakobusbrief. Sie glauben auch und zittern vor dem Gericht. Ja. Der bloße Glaube an Jesus Christus befähigt nicht, ihm zu dienen, sondern was ich lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes. Ich habe sozusagen keinen eigenen Glauben, keine eigene Glaubensvorstellung, sondern ich bin unterstellt dem Glauben des Sohnes Gottes. Sein Glaube ist mein Glaube. Das ist also ganz wichtig, was hier dem Timotheus ans Herz gelegt worden ist, darauf zu achten, dass die neu zu gründenden Gemeinden wirklich geführt werden durch den Heiligen Geist. Und vielleicht für manche zum Verständnis die schwere Stelle in Römer 1, Vers 17. Man deutelt ja manchmal da herum, was ist denn das? Da steht nämlich was geschrieben von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt, jetzt ist dieser schwierige Satz, aus Glauben in Glauben. Oh, da müssen wir lange drüber nachdenken, was ist denn das? Aus Glauben in Glauben. Das ist genau das, was in Galater 3, Vers 20 steht. Im Glauben des Sohnes Gottes. Aus Glauben in dem Glauben muss ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, haben. Also gebunden in Jesus Christus. Das Eigenerdachte und Hinzugetane als geistliche Regel ist nur eine Fabel und wird mit Fabeln verglichen. Sie helfen nicht, diese eigenerdachten Regeln. Sie helfen nicht, besser im Auftrag Jesu in dieser Welt stehen zu können. Paulus mahnt also Timotheus und alle Diener der Gemeinde, sich von den Zusatzlehren fernzuhalten. Und diese werden als Altweiberfabeln abgetan. Zusatzlehren sind Altweiberfabeln. Eine Fabel ist eine erdichtete Erzählung, die zum Beispiel Tiere und Pflanzen mit menschlicher Stimme sprechen lassen, um damit eine Lehre, eine bestimmte Bedeutung einer Sache darzustellen. Und wenn es hier heißt Altweiberfabeln, dann deutet es darauf hin, dass ja in den Großfamilien meistens die Kleinkinder, die Enkel von den Großmüttern aufgezogen worden sind. Und um sie immer zu beruhigen, auch abends, wurde ihnen eine Geschichte erzählt. Aber die Geschichten waren nicht wahr. Das waren Fabeln. Erdacht. Eine Geschichte, die vielleicht das Kind zur Ruhe bringt und irgendwie manchmal vielleicht auch eine Sache besser verstehen lassen soll. Darum dieses Wort Altweiber ist jetzt nicht im Sinne von verwerflich altes Weib, sondern einfach eine Aufgabe, die ältere Mütter, Großmütter versehen haben. Die Geschichte musste mehr interessant sein, aber sie musste nicht wahr sein. Hauptsache, sie war interessant und das Kind konnte irgendwo mitkommen und sich beruhigen lassen. Aber zum Leben diente es nicht. Es war zur Beruhigung, zur Unterhaltung. Darum wurden solche Fabeln erzählt. Und sie waren gepaart, Erdichtetes mit manchmal Wahrheitselementen darin. Also Gedanken wurden geäußert, die keinen wahren Bezug zu real geschehenen Dingen hatten. Sie dienten nur zur Beruhigung oder zur Formung des Verhaltens durch menschliche Meinung. Wenn man zum Beispiel ein Kind in Fasson bringen will, erzählt man irgendeine Geschichte, vor der sich vielleicht das Kind etwas fürchtet und aus Angst denn das tut, was es tun soll. Das ist auch eine Fabel. Dazu diente das. Und Paulus vergleicht genau das mit den Geschichten, die da viele umherziehenden Christen den neu gegründeten Gemeinden erzählten. Fabeln, Altweiberfabeln, Geschwätz, sich nicht haltend am Worte Gottes. Nebenher etwas hineinbringen als wichtig, was überhaupt nicht wichtig ist. So wollten also in den Versen zuvor die angesprochenen Irr- und Lügenlehrer durch Erzählerei sich und andere vor Gott in ein rechtes, beruhigendes Licht rücken. Diese Fabeln sollten deutlich machen, du bist ja schon ganz okay. Aber Gottes Wort sagt das Gegenteil. Dir fehlt alles. Du bist nicht okay. Aber die Geschichten beruhigen den Menschen. Wenn er nur etwas tut, was er tun kann, bestimmte Formen einhält, dann ist er schon okay. Entschlage dich dieser Altweiber-Fabeln. So wurden also bestimmte Handlungen gefordert. Wir haben gelesen, Speisegesetze, wenn du die einhältst, bist du okay. Oder nicht heiraten, bist du okay. Dann kommst du Gott näher. Das sind alles Fabeln. Das sind Geschichten erfundener Art. Und zwar mit dieser Begründung, um sich selbst und andere nicht von Christus verändern zu lassen. Wir haben gelesen, die haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Denn wenn sie die Wahrheit sagen, der Schrift, müssen sie sich selber drunter stellen. Und müssen Veränderung durch Jesus Christus zulassen. Das wollen sie nicht. Deswegen müssen sie den anderen Geschichten erzählen, damit die sich auch nicht verändern lassen. Ich habe das auch früher in manchen Gesprächen, auch in der Jugendarbeit, kennengelernt, dass einem das, was man einem anderen sagt, sehr gefährlich werden kann. Nämlich deswegen, wenn ich dem das sage und er selber mich überführt, dass ich das nicht tue, dann könnte der ja fragen, warum veränderst du dich denn nicht? Warum machst du denn das nicht? Und dann habe ich gemerkt, Mensch, dann sagst du das am besten nicht so. Dann wird man, ja, geht man zurück. Das ist ja gefährlich. Und da gibt es so eine stille Solidarität. Sagst du mir nichts, sag ich dir nichts. Ne? Zeigst du nicht da, legst du nicht deinen Finger auf eine wunde Stelle, mache ich das bei dir auch nicht. Und so lebt man dann nebenher. Aber sobald die Wahrheit gesagt wird, dann kommen die anderen und sagen, naja, nun hallo, hoppla, denke du mal da auch über dich nach. Und dann muss man sich innerlich entscheiden, was will man tun? Will man die Wahrheit verkündigen, dann muss man damit rechnen, dass die Wahrheit einen selbst auch angreift. Oder will man Geschichten erzählen? Diese Geschichteerzähler, sagt Paulus, haben das nur gemacht, damit sie nicht selbst durch Christus verändert werden müssen und natürlich auch andere nicht, denn wenn die verändert würden, werden sie ein Dorn für mich. So ist es ja manchmal, das haben wir auch selbst hier bei uns schon erlebt, aber das kann man überall erleben, wenn manche frisch bekehrt sind und brennen im Herzen. Dann kommen andere und sagen, also hallo, nicht so eilig. Ja, sei mal ganz ruhig. Kommt die christliche Feuerwehr und löscht gerne das Feuer. Ja, weil es strafend ist, wenn einer Jesus von ganzem Herzen lebt. Ja, das machen wir schon lange nicht mehr. Jetzt kommt einer an und gibt sein ganzes Leben. Nee, das muss übertrieben sein. Also müssen wir den wieder auf den Boden unserer Tatsachen bringen. Nicht der, sondern unserer. Damit es uns nicht schlecht geht. Sonst müssten wir nämlich anfangen zu beten, Herr, vergib mir, dass ich nicht mehr von dir so bewegt werde, wie du es willst. Das sind die Fabelerzähler, von denen Paulus sagt, entschlage dich dieser Leute. Nimm dich ihrer nicht an und lass sie bitte nicht zu in den neu gegründeten Gemeinden. Vielmehr soll die Gemeinschaft mit Jesus Christus im Heiligen Geist gesucht werden, um in den Zustand der Gottseligkeit zu gelangen. Gottseligkeit ist nicht nur für einige Augenblicke an manchen kleinen Orten, vielleicht im Privatleben nütze, sondern Gottseligkeit dient an allen Orten zu jeder Zeit immer zum Besten am Werk des Herrn. Was ist denn nun Gottseligkeit? Gottseligkeit kann genannt werden, ich glaube Gott, Gott alles glaubend. Und wir merken, wie schwierig das ist. Ich habe jetzt gerade wieder einen Brief gekriegt von einem Pastor, der Schwierigkeiten hat, das Wort Gottes einfach zu glauben. Ja, das war doch erst später dran und dann hat man hier noch was erst noch geschrieben und hinzugefügt. Also glauben, dass das ganze Wort inspiriertes Wort Gottes ist, ist schwer. Oder ein anderer, der immer noch Missionsschriften erhielt, hat nun geschrieben, er ist jetzt pensioniert, er braucht die Missionsschriften nicht mehr, weil er in Ruhestand gegangen ist. Jetzt kann ich mit dem Worte nichts mehr anfangen. Vorher war ich ja noch im Dienst, dann ging das ja noch. Aber jetzt nicht mehr. Gottseligkeit hat eben etwas mit Gottglauben zu tun und mit Gottehren. Gottehren. Mir ist es schon lange auch, früher musste ich mich da innerlich immer korrigieren lassen, aufgegangen. Ich dachte immer, Gott hilft mir in dem, was ich vorhabe. Nicht? Und betet man ja so, Herr, ich habe das vor und hilf mir und mach und so und tu. Bis der Tag dann kam und der Herr einfach sagte, ich helfe dir nicht in deinen Gedanken, sondern du musst dich meinen Gedanken unterordnen. Dann ist das Gebet ganz anders. Nicht? Herr, hilf mir, an deinem Werk zu stehen, dass ich da präpariert werde, das zu tun, was du willst. Nicht, dass du tust, was ich will. Das können ja gute Gedanken sein, aber Gott interessiert das gar nicht. Das musste ich also auch erst lernen. Also Gott ehrend, indem man seine Gedanken für die eigenen nehmen möchte. Leben im Geheimnis der Frömmigkeit. Das ist ja wirklich ein Geheimnis, was ja nur die kennen, die von Neuem geboren sind. Die anderen kennen das Geheimnis nicht. Das lüftet sich nicht von selbst. Sie wundern sich nur, was da alles so gemacht wird. Aber warum? Das können die nicht ergründen. Ja? Gottseligkeit heißt Leben im Geheimnis der Frömmigkeit durch die Gemeinschaft mit Christus in seinem Geist. Diese Gottseligkeit spiegelt sich zum Beispiel in den Worten wider. Ich zitiere mal einige Bibelstellen. Ja? Im Psalm 73, nehmen wir erst eine alttestamentliche Bibelstelle, Vers 25, da steht dann, wenn ich dich nur habe, dann ist alles andere egal. Frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Gottseligkeit. Wenn ich dich nur habe, also, dann brauchen wir über andere Dinge gar nicht mehr reden. Verstehen wir, was damit ausgesagt wird, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist so allumfassend für alles, dass da überhaupt nichts mehr fehlt. Gar nichts fehlt. Da geht alles gut aus der Gemeinschaft mit Gott an seinem Werk. Da gibt es überhaupt keinen Mangel. Überhaupt nicht. Weil er ja keinen Mangel hat. Den Mangel habe ja nur ich. Er hat ihn nicht. Gott hat keinen Mangel. Wenn ich ihn nur habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und dann geht das ja weiter, selbst wenn Leib und Seele verschmachten und so, ja. Wenn ich ihn nur habe, spielt das doch die Rolle nicht mehr. Oder ein anderes Wort. Johannes 6, da gab es ja die Diskussion, ist Jesus der Messias, ist es nicht. Und viele, die diese Predigt gehört haben, die bis zum heutigen Tag ja von vielen falsch verstanden wird. Ganze Kirchen gehen da falsche Wege, weil Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst, der hat keinen Teil mit mir, wer nicht mein Blut trinkt. Nun will man unbedingt Fleisch Christi essen und Blut Christi trinken, weil man das gar nicht anders versteht. Und andere sagen, was? Fleisch Christi essen und Blut Christi trinken? Nein, da machen wir nicht mehr mit. Und nach dieser Predigt gingen viele weg von Jesus. Gingen viele weg. Da machen wir nicht mehr mit. Das ist ja Kannibalismus. Das machen wir nicht. Und dann sagte der Herr Jesus zu den Jüngern, ja, also wie steht ihr dazu? Wollt ihr nicht auch weggehen? Und dann sagten sie Folgendes, der Petrus sonderlich, in Vers 68 Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt also, wenn wir deine Worte nicht haben, das ist alles vergebens. Wir können uns nicht ein eigenes Evangelium machen, was uns hilft. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt, dass du Christus bist. Also wir können nicht woanders hingehen. Das ist Gottseligkeit. Ich brauche die Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus, mit deinem Worte. Alles andere ist Nonsens. Und wir verstehen da auch 1. Johannes 5, Vers 12 in diesem Zusammenhang. Da spiegelt sich ja alles in diesem Text auch im Timotheusbrief wieder, wo einfach gesagt wird, wer den Sohn Gottes hat, also hat, wie so ein Besitz, Gemeinschaft hat, nur der hat das Leben. Nur da pulsiert echtes Leben, Gottseligkeit. Gottseligkeit. Oder im Kolosserbrief lesen wir da Kolosser 2, 2 bis 3 in diesem Zusammenhang. Also Gottes Wort ist sehr eng, aber mit Recht, weil der Mensch ja gar nichts hat, was er da hineinbringen kann oder hinzutun kann. Er kann sich nur dem Wort Gottes unterstellen. Kolosser 2, Vers 2 bis 3, dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe und zu allem Reichtum des bestimmten und gewissen Verständnisses zu erkennen, das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi, in dem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also das ist die Aufforderung, das Geheimnis Gottes kennenzulernen. Und deswegen sagt Paulus, entschlage dich der Altweiberfabeln, sondern Gottseligkeit brauchst du. Du musst das Geheimnis Gottes kennenlernen. Und die anderen sollen auch das Geheimnis Gottes kennenlernen. Da musst du sie hinführen. Alles andere führt sie von Gott weg. Denn nur in ihm sind alle Schätze, und hier steht, der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn ich also irgendetwas erkennen will in der Reichsgottesarbeit, muss ich die Gemeinschaft mit Jesus haben. Denn nur durch ihn kann ich Erkenntnis geschenkt bekommen. Ich habe mich über das erste hier, Weisheit, schon am Anfang des Glaubens sehr gefreut. Denn vieles in der Bibel verstand man ja überhaupt nicht. Auch nicht in Bezug auf das eigene Leben. Weiß man gar nicht, wie man das alles einordnen soll. Und dann stieß ich auf diese Bibelstelle im Jakobusbrief. Und da steht, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und Gott gibt jedem, was er braucht. Und da dachte ich, ist ja wunderbar. Wenn das so ist, dann habe ich so gebetet und habe gesagt, Herr, du siehst, mir mangelt Weisheit an allen Ecken und Enden. Ich verstehe vieles überhaupt nicht in Bezug auf mein Leben. Ich muss das aber verstehen und will es verstehen. Ich will zu dir gehören. Darum schenk mir einfach Weisheit, dass ich verstehe, was mit meinem Leben passieren muss. Und er tat es. Er krempelte natürlich dann mein Leben auch gänzlich um. Bloß mein Ja-Wort brauchte er dazu. Und damit ich das Ja-Wort gebe, musste ich ja verstehen, worum es geht. Man gibt ja nicht irgendwas weg, ohne zu wissen, was man kriegt. Ja, ich verkaufe doch nicht mein Haus und sage, na mal sehen, ob irgendwo auf der Straße oder an irgendeiner Ecke Neues entsteht. Sondern, da gibt's ein neues Haus. Ich habe zwar noch nicht gesehen, aber ich weiß, es ist da. Na, dann kann ich ja das Alte auch loslassen. Und das muss einem auch erklärt sein. Das muss Gott mir zeigen. Du, bei mir geht's dir viel besser. Du kannst alles loslassen. Und diese Weisheit brauchte ich, um zu diesem Punkt zu gelangen, dass ich beten konnte, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Du kannst alles verändern, alles. Du kannst alles durchstreichen und kannst auch alles, was du willst, neu machen. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Und der Herr hat davon reichlich Gebrauch gemacht. Aber ich musste wissen, dass das Leben mit ihm also tatsächlich etwas ganz anderes ist und was ganz Neues ist. Ja? Deswegen Geheimnis, was ist das für ein Reichtum in Christus? Gottseligkeit. Lebendige Gläubige leben in diesem Geheimnis der Gemeinschaft mit Jesus. So steht es zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 9. Da sagt Paulus so zu den Korinthern, das so eigentlich ganz einfach, aber das ist eine tiefe geistliche Erfahrung, die er hier beschreibt und sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unser Herr. Berufen seid zur Gemeinschaft. Also er sprach ja nicht von der Gemeinschaft, als Jesus noch auf der Erde war. Zur Zeit der Korinther war Jesus schon im Himmel. Und doch sprach er von Gemeinschaft, von einer gegenwärtigen Gemeinschaft im Heiligen Geist. Da öffnen sich erst die Geheimnisse des Lebens mit Gott. Oder in 1. Johannes 1, Vers 3, wo der Apostel Johannes so auf dem Herzen hat, dass alle Menschen möglichst Gemeinschaft mit ihnen pflegen können. Da sagt er hier, was wir gesehen haben, gehört, das verkündigen wir euch. Warum? Damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ja, wenn er jetzt hier einen Punkt gemacht hätte, dann hätten wir gesagt, na ja, nun, was interessiert uns der Johannes? Mit dem wollen wir ja gar keine Gemeinschaft haben. Ich habe ganz andere Gruppen. Aber dann erklärt er, was das Geheimnis der Gemeinschaft ist. Dann sagt er, ja, also nicht mit uns, sondern mit der Gemeinschaft, mit der wir Gemeinschaft haben. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist unsere Gemeinschaft. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr Gemeinschaft mit uns habt. Das heißt also auch mit dem Vater und mit dem Sohn. Um dies geht's, weil auch Johannes, er war ja kein Phantast, der den Menschen irgendwie Honig um den Mund schmieren wollte und sagen, hört mal auf mich, dann wird's euch besser gehen. Nein, nein, er war ein ganz realistischer Mensch. Er wusste, wer auf Menschen hört, der ist sowieso immer verlassen. Aber wer auf Gott hört und seinen Sohn, dem öffnet sich der Himmel und er wird beschenkt zu einem neuen Leben. Hier schon in der Zeit, denn Paulus schrieb ja an Timotheus, Gottseligkeit ist nicht nur für die Ewigkeit ein Kriterium, sondern das funktioniert schon hier. Hier in der Zeit und dann in Ewigkeit. Das ist überall Nütze. Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Die Auswirkungen dieses Gottseligkeitszustandes lesen wir auch. Derselbe Apostel Paulus, der durfte das an die Philipper so sagen. Ich lese uns das mal in Philipper 2. Also der Zustand der Gottseligkeit lässt etwas frei werden, nämlich das, was in der Gegenwart Gottes funktioniert. Da heißt es, wenn bei euch Ermahnung ist in Christus, also nicht nur menschliche Ermahnung, weißt du, das hat mir hier nicht gefallen und jenes nicht gefallen, das interessiert ja gar nicht, in der Gemeinde Jesu schon gar nicht, ja, sondern Ermahnung in Christus, dass man sagt, weißt du, das hat Christus nicht gefallen. Aber das muss ich natürlich zuvor erst mal wissen, ob das stimmt, ja. Kann ja jeder sonst kommen und sagen, das hat Christus nicht gefallen. Ich muss das erst mal wissen. Und dann Ermahnung in Christus, weißt du, der Herr Jesus sieht das nicht so wie du. Das war schon da vorhanden, das sind Auswirkungen des Gottseligkeitszustandes. Trost in der Liebe Gottes. Nicht so, wie wir das ja oft machen und man fühlt sich ja hilflos, wenn man Trost aussprechen muss, dann macht man so ein paar menschliche Sätze, naja, und denkt, jetzt haben wir was ausgerichtet. Ja, war gar nicht so. Trost aus der Liebe Gottes, das ist eine ganz andere Dimension. Ausfluss der Gottseligkeit. Beständigkeit in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Herzliche Liebe, Barmherzigkeit, das wird hier alles angesprochen. Dann erfüllt meine Freude, dass diese Auswirkung des Gottseligkeitszustandes wirklich komplett wird, nämlich, dass ihr alle gleichgesinnt seid. Alle gleich. Alle nur noch einen Sinn habt, nämlich den, den Christus hat. Keinen eigenen mehr, nicht mehr eigensinnig, sondern nur noch einen Sinn. Dass ihr dieselbe Liebe habt, alle. Also Ausfluss der Gottseligkeit, selbe Liebe. Dass ihr total einmütig seid und totale Lauterkeit, wie sie Christus hat. Also der Zustand der Gottseligkeit, den Paulus hier bei Timotheus anspricht und auch für die Gemeinde, die zu gründen ist, ganz deutlich macht und wichtig macht, ist der Zustand Christi unter uns. Sein Zustand soll sich ausbreiten. Mit allen anderen Zuständen kann man kein Reich Gottes bauen. Das sind alles nur Fabeln und dieser soll man sich entschlagen. Sie führen zu nichts Gutem. Diese Gebundenheit in Jesus Christus vermeidet hier auch im Philipperbrief jeglichen Zank, steht hier, nichts tut durch Zank, und richtet die Demut Christi auf, der sich erniedrigt hat, um uns mit in seine Erhöhung hineinzunehmen. Dort ist die Lebensverheißung für Gottseligkeit in diesem und im zukünftigen Leben. Noch ein kurzes Wort zu den leiblichen Übungen. Paulus sagt ja hier nicht, also die leiblichen Übungen sind also total unnütz. Er sagt, sie sind wenig Nütze. Es gibt leibliche Übungen, die kann man dazu nehmen, aber man sollte sie nie in den Mittelpunkt geben. Ob da einer nun Fleisch isst oder nicht, das spielt alles diese Rolle nicht. Im Geistlichen wird man nicht gefördert. Ob einer heiratet oder nicht, das spielt die Rolle nicht. Die leibliche Übung ist wenig nütz. Also hier geht es ja nicht um sportliche Aktivitäten, sondern hier geht es ja um spezielle körperliche Zucht zur Erlangung eines höheren geistlichen Standes. Wenn man vielleicht Speisegebote einhält oder Askese übt in Fasten, in Ehelosigkeit, in Weltflucht, indem man sich ins Kloster versteckt, oder schöne Dinge in der Schöpfung verachtet und sie nicht mehr ansieht und wahrhaben will in der Tierwelt, Pflanzenwelt, Bergwelt und in vielem anderen mehr, in den Tönen, den Klängen der Musik, Wundern eines neuen Menschen. Ja, da freuen sich ja viele gar nicht mehr dran, deswegen wollen sie ja gar keine Babys mehr haben, weil sie gar nicht dran freuen, die sind gar nicht da drauf aus, ja, das Schöne zu sehen. Leibliche Übungen und Regeln können nicht der tieferen Heiligung dienen. Das ist absolut absurd, will Paulus hier sagen. Das sind Fabeln. Wenn einer meint, durch Speisegebote heiliger zu werden, ist er auf dem Abweg. Wenn er meint, durch Askese heiliger zu werden, durch Nichtheirat, ist er auf dem falschen Wege. Denn genau die zwei Kriterien werden hier angesprochen in Versen zuvor. Ich möchte da noch ein alttestamentliches Wort aufschlagen. Gott selbst sprach zu seinem Volk Israel, die dann ja diese Frage stellten, ja, gefällt dir denn das nicht, dass wir fasten? Ist doch gut, kommen wir dir doch näher. Wir fasten und du siehst es überhaupt nicht an. Warum tun wir denn unserem Leib wehe und du willst es überhaupt gar nicht wissen? Ja, sagt der Herr. Das bringt euch nicht näher zu mir. Wenn euer Wesen gleich bleibt, dann könnt ihr fasten, solange ihr wollt. Und das ist null und nichtig. Denn der Herr sagt zu ihm, ihr fastet zwar äußerlich, da macht ihr so vieles, ja, aber ihr tut doch, was ihr wollt. Das ist also ein starkes Wort. Ihr übt euren eigenen Willen aus. Was ihr wollt, das macht ihr. Merken wir diese große Diskrepanz? Gott sagt, das hilft nicht, dein Fasten, wenn du noch machen willst, was du willst. Dein Fasten hat nur Sinn, wenn du dich meinem Willen ganz unterstellst. Du nichts mehr, ich alles. Ja, ihr hadert, ihr zankt, sagt der Herr, ihr schlagt mit gottloser Faust und wie ihr jetzt tut, fastet ihr nicht echt. Und ihr denkt, eure Stimme soll noch erhört werden, wenn ihr betet? Niemals. Sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll? Dass ein Mensch seinem Leib des Tages übel tue oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf oder auf einem Sack in der Asche liegt? Wollt ihr denn das ein Fasten nennen und ein Tag dem Herrn angenehm? Nein, sagt der Herr, ein echtes Fasten mir näher kommen, ist das? Lass alle los, die du beschwerst, mit Worten, Wesen und Taten. Hör auf damit. Lass alle los, die du beschwerst. Gib frei, welche du bedrängst mit Worten, Wesen und Taten. Sei barmherzig dem Nächsten gegenüber, brich dem Hungrigen dein Brot. Wenn du jemanden im Elend siehst, kümmere dich um ihn, führe ihn in dein Haus, kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Tu deinem Leib die Notdurft zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das, was uns näher bringt. Das andere, und jetzt verstehen wir das, was Paulus hier sagt, entschlagt euch dieser anderen Geschichten, wo man euch etwas auflegen will und euch weismacht, ihr kommt dadurch Gott näher. Nur Hingabe des Menschen an den Herrn Jesus, die Gemeinschaft mit ihm im Heiligen Geist erhöht und stärkt die Frömmigkeit und prägt dadurch auch die äußere Heiligung des Gläubigen. Durch den Heiligen Geist allein ist es möglich, die wahre Unterscheidung zwischen Gut und Böse wahrzunehmen. Wer weiß denn, was Gut und Böse ist? Weiß der Mensch wirklich, was Gut und Böse ist? Ich lese manchmal die Bergpredigt in diesem Sinne. Obwohl Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen hat, ja nun, Gut und Böse, wissen sie trotzdem nicht, was wirklich Gut und Böse ist. Da sagt der eine, ich habe keinen umgebracht. Und das ist doch gut. Und der Herr Jesus sagt, doch, du hast ihn umgebracht mit deinen Reden. Du hast gesagt, du Narr, du Hohlkopf, du hast ihn getötet. Du weißt also gar nicht, was gut und böse ist. Du nimmst es nur an. Wer weiß, was gut und böse ist? Nur Gott weiß das. Darum, durch den Heiligen Geist wissen wir nur und können unterscheiden, was gut und böse ist. Wir können erkennen, was dienlich und was nicht dienlich ist im Reich Gottes. Durch den Heiligen Geist können wir erkennen, was wichtig und was unwichtig ist, was heilig und nicht heilig ist, was Gott gefällig und Gott nicht gefällig ist, welcher Weg der richtige oder der falsche ist, welche Zeit die richtige oder die falsche ist zum Handeln. Das können wir nur durch den Heiligen Geist erkennen. Und da möchte ich noch einmal den Herrn Jesus hier sprechen lassen in Johannes 16, wo er das ganz deutlich auch zu seinen Jüngern sagt. Wenn der Heilige Geist kommt, Vers 13, der allein wird euch in alle Wahrheit leiten, niemand sonst. Nur dieser Heilige Geist von oben, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Was er vom Himmel her hört, das wird er als Maßstab weitergeben. Sonst habt ihr keinen auf dieser Erde, um im Reiche Gottes zu dienen. Er wird euch von den zukünftigen Dingen sagen, euch erleuchten. Er wird mich verklären, sagt der Herr Jesus. Er wird euch immer wieder sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wird euch deutlich machen, dass ihr ohne mich überhaupt nichts tun könnt. Diese Worte Jesu sind absolut. Sie schlagen dem Menschen, auch den Christlichen, alles aus der Hand, wenn es um den Dienst im Reiche Gottes geht. In einer religiösen Welt kann man sehr viel machen, aber im Reiche Gottes kann man nur das tun, was Jesus selbst offenbart. Das Himmlische vom Vater prägend soll im Herzen der Gläubigen Raum gewinnen. Gottes Wort, sagt Paulus, genügt, genügt. Bleib an dieser Glaubensgemeinschaft. Das ist gewisslich wahr, ein teuer, wertes Wort. Und dann setzt er natürlich hinzu, wer daran bleibt, so wie wir, die Apostel, sagt er, wir arbeiten genau darin. Was geschieht? Wir werden verspottet, wir werden verachtet, wir werden geschmäht. Warum? Weil wir an den lebendigen Gott glauben und ihn verkündigen. Darum werden wir verspottet. Und das handelte sich hierbei mitten, also um Leute, die dort in die Gemeinden kamen. Ja, wo Paulus sagt, da hört nicht hin. Wir werden verspottet, weil wir an den lebendigen Gott glauben. Und sie glauben an ihre frommen Taten. Der Gottesdienst der einfältig Glaubenden bewegt sich immer von innen nach außen. Also vom Herzen her, das Gott angehört, zur Prägung des äußeren Menschen. Bei den religiösen Verführern soll der Gottesdienst immer von außen nach innen wirken, das heißt durch Werke zu einem besseren Leben und Wesen. Und das ist nie göttlich, das ist menschlich. Das menschliche Herz wird nicht durch fromme Taten verändert, sondern der veränderte Mensch, das veränderte Herz, versieht fromme Taten. Genau umgekehrt. Fromme Taten verändern nicht das Herz, aber das veränderte Herz versieht fromme Taten. Solches gebiete ich dir. Solches gebiete und lehre, sagt Paulus. Das lehre in den neu gegründeten Gemeinden, das sage denen, die Gemeinde mitleiten sollen. Die Gemeinde soll sich also nicht selber weiden, sondern die vom guten Hirten anvertrauten. Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Und da lese ich zum Schluss 2. Timotheus 3, 14 bis 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, Timotheus, und was dir anvertraut ist, zumal du ja weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Nichts anderes kann dich unterweisen, nur dieselbe, gebunden in Jesus Christus.